Schlegel und Loll.
Der Talk.
Ein unterhaltsamer und informativer ETL-Podcast.
Aktuelle Informationen zum Steuerrecht und Arbeitsrecht.
Kompakt, witzig, lehrreich. Hallo Dietrich.
Hallo Uwe.
Dietrich, unser heutiger Talk kennt nur ein Wort. Fahrtenbuch. Plural Fahrtenbücher. Ja. Ja, hast du dir ausgesucht?
Ich war das. Oh.
Dietrich, fangen wir doch direkt an, bevor ich dann vielleicht noch am Schluss was zum Arbeitsrecht sage. Warum Fahrtenbuch?
Ja, so jeder, der einen Firmenwagen hat, kennt ja das leidige Thema. Ja, warum ein Fahrtenbuch? Das hängt davon ab, wenn ich zum Beispiel Arbeitnehmer bin oder selber Unternehmer, da könnte man ja sagen, guck mal, lieber Arbeitnehmer, du kriegst ja etwas neben deinem Gehalt. Du kannst ein Auto nutzen und damit vielleicht auch privat durch die Gegend fahren. Und das ist etwas, da möchte das Steuerrecht natürlich mitsprechen. Und dasselbe für einen Unternehmer. Das ist ja so eine Art Entnahme aus meinem Unternehmen, wenn ich so ein Auto privat nutze. Und das möchte man wissen. Was ist betrieblich? Was ist privat? Und da muss es irgendeine Regelung geben, ja, dass eben das Finanzamt weiß, was von beiden war es denn nun endlich?
Ja, jetzt ist ja immer die Rede vom Dienstwagenprivileg. Das hört sich so an, als gäbe es da was geschenkt oder zumindest mal vergünstigt. Wieso jetzt plötzlich ein Fahrtenbuch? Wann muss ein Fahrtenbuch geführt werden, beziehungsweise was ist darin zu vermerken?
Also wie gesagt, wenn ich so einen Dienstwagen habe, dann muss ich grundsätzlich ein Fahrtenbuch führen. Ich kann auch auf die andere Alternative gehen. Wir alle kennen diese 1%-Regelung bei Verbrennermotor. Wir wollen jetzt nicht auf Elektrofahrzeuge eingehen, da gibt es dann vielleicht sogar 0,5 oder 0,25%-Regelung. Ich kann es auch pauschal machen. Dann wird einfach pauschal gesagt, 1% des Bruttolistenpreises jeden Monat wird dann praktisch als Lohnkomponente dann angesehen oder als Entnahme, das muss ich besteuern. Wenn ich dem halt entgehen will, weil ich vielleicht gar nicht so viel Privatfahrten habe, dann muss ich dieses Fahrtenbuch führen. Und dann muss ich da eben ganz genau aufzeichnen, was ist betrieblich, was ist privat.
Das heißt, Ausgangsüberlegung, Dietrich, wenn ich es richtig verstanden habe, ich muss mir erstmal Gedanken darüber machen, ob ich die Pauschale wähle. Dann kann man hier den Podcast auch ausmachen.
Ja.
Dann hat sich das Thema erledigt. Oder ich wähle Fahrtenbuch, weil am Ende des Tages dann, ich sag mal stark vereinfacht jetzt, wenn die dienstlichen Fahrten doch einen so hohen Anteil haben an den Gesamtfahrten, dass das dann vielleicht auch günstiger ist als die Pauschalversteuerung.
Ganz genau. Na, das ist eben mein Interesse. Ich habe gar nicht so viele private Fahrten und das möchte ich dann nachweisen, weil dann ist die 1%-Besteuerung meistens auch echt ungünstig. Und da muss ich leider in den sauren Apfel beißen und dieses Fahrtenbuch führen. Und übrigens, Uwe, was früher so gemacht worden ist, da wurde manchmal vielleicht noch so akzeptiert, dass man so bestimmte Zeiten so als repräsentative Zeiten ansetzen konnte, dass man mal für 3 Monate aufgezeichnet hat. Das wurde dann so auch unterstellt, okay, dann passt das auch fürs Rest des Jahres. Das geht nicht. Also ich muss tatsächlich wirklich jede Fahrt dann in so einem Fahrtenbuch dann aufzeichnen.
Jetzt, bevor wir auf den Inhalt kommen, Buch klingt für mich so nach Papier. Ich riech's förmlich, ja, so ein bisschen muffig vielleicht im Auto, war es auch zwischendurch mal feucht. Aber Buch kann ich auch elektronisch, digital die Sache machen?
Also grundsätzlich hast du recht. Das heißt Fahrtenbuch, weil tatsächlich eine feste, geschlossene Form vorgesehen ist. Ich kann da jetzt nicht also einfach mal ein Zettelchen nehmen und das nächste Mal einen Bierdeckel und dann tackere ich das alles zusammen und dann habe ich ein Fahrtenbuch. Nein, es muss halt wie ein Buch alles fest zusammen sein. Und so ist es dann auch im Elektronischen gemeint. Ich kann da nicht einfach irgendwie ein Excel-Blatt mal beschreiben und dann das andere mal eine Word-Datei, sondern ich brauche da auch etwas, was elektronisch so ein Buch dann nachempfindet. Es muss fest sein, es muss in einer gewissen Weise zeitnah geführt werden, aber es muss auch klar sein, wie beim Buch, wer was wie eingetragen hat und dass es keine Veränderungen gibt, beziehungsweise wenn es Veränderungen gibt, dass das eben gelockt ist, wer das gemacht hat und wie vorher die Eintragung war.
Also nicht reversibel heißt das, glaube ich. Ne?
Genau,
nicht ganz genau.
Also elektronisch hilft sehr und erleichtert es auch sehr, Uwe. Das in der Zwischenzeit, ja, gibt es ja da einige Anbieter, aber da sollte man ganz genau hingucken, die dann eben auch diese Irreversibilität dann eben nachweisen können und wo es klar ist, das ist wirklich erfüllt alle Anforderungen, die die Finanzverwaltung an dieses Fahrtenbuch dann in elektronischer Form auch stellt?
Also Papier ja, wenn fest verbunden, die einzelnen Blätter, wenn auch da eben keine Manipulationen möglich sind, und elektronisch ja, aber auch da darauf achten, dass das ein geeignetes Medium ist, das Verwendung findet, sonst gibt das wieder Ärger mit der Finanzverwaltung. Wir haben ja schon im Grunde genommen ein paar Mängel aufgeführt, an denen ein Fahrtenbuch, in welcher Form auch immer geführt, leiden kann. Gibt es noch ein paar mehr?
Ganz kurz, ja, und das passt ganz gut zum Mängel. Es gibt vielleicht auch noch was dazwischen, was mein Vater zum Beispiel gerne gemacht hat, Uwe.
Ja.
Der hatte immer so ein Diktiergerät dabei, ja, so in seiner Hemdtasche. Damals hatten Hemden noch Taschen. Ja. Und hat er das rausgeholt und dann eben reingeplappert, 15,5 Kilometer zu Kunden XY, Startkilometer so und so viel, Endkilometer so und so viel.
Ja.
Und dann hat er das irgendwann Wochen später dann mal irgendwo eingetragen. Das geht leider nicht. Ja. Also klar kann man das machen, aber das wird dann eben nicht anerkannt, weil das dann nicht zeitnah ist und das eben nicht, das Fahrtenbuch wurde nicht zeitnah geführt, das hat man halt irgendwo reingequatscht. Da ist wieder nicht nachvollziehbar, was ist genau in diesem Augenblick passiert. Also das zeitnah ist sehr wichtig, dass ein Fahrtenbuch wirklich geführt wird, ist wichtig. Wir haben gerade einen Fall auf dem Tisch und das liest man leider auch immer wieder in der Literatur. Da tauchen dann plötzlich Fahrtenbücher auf, die gab es damals noch gar nicht für die Zeiten, als man Fahrten aufgezeichnet hat. Das sind, no, da wird auch wirklich nachgefragt bei den Verlagen, die diese Fahrtenbücher anstellen. Ist dann eure Version 1.7.9 aus diesem Jahr oder aus dem Jahr, was weiß ich, zum Beispiel 2022, was jetzt nachgefragt wird? Wenn ihr sagen, die ist ganz aktuell, dann weiß man schon, da hat jemand anscheinend jetzt sich ein neues Fahrtenbuch bestellt und jetzt mal schnell Aufzeichnung gemacht. Also zeitnah ist wichtig.
Also ein Fälscher, der noch Anfänger ist, ne?
Ja. Ja,
genau. Der ist noch kein Profi.
Genau, also ja. Dann sollte man alte Fahrtenbücher noch in der Schublade haben.
Ja.
Genau, dann müssen natürlich alle Voraussetzungen erfüllt sein. Also ich muss meine Anfangskilometer, meine Endkilometer aufzeichnen. Ich muss aufzeichnen, warum ich und zu wem ich gefahren bin. Also es muss alles klar und deutlich sein. Tja, und dann kann es passieren, Uwe, was ich, wenn ich mal ein Fahrtenbuch führe, dann vielleicht auch mal falsch mache, wenn ich mich zum Beispiel verrechne. Ja, dann darf ich das nicht dick durchstreichen, die Kilometer, das nicht mehr zu sehen ist, was habe ich denn da gemacht, und es dann irgendwie drüber schreiben, sondern einfach einmal durchstreichen, dass also noch zu sehen ist, was war denn die Ursprungszahl und dann die neue Zahl daneben schreiben. Und so gibt es dann immer wieder, ne, so Themenmängel, die dann gerne aufgebracht werden. Tja,
also ich führe ja selber mit meinen Kolleginnen und Kollegen ein Fahrtenbuch, weil wir in unserem Büro in Köln ein Poolfahrzeug betreiben. Ausschließlich dafür genutzt werden darf, zu Gericht zu fahren oder mal zum Mandanten, also ausschließlich dienstlich. Und da erinnere ich mich, ich bin schon lange nicht mehr mit dem Poolfahrzeug rumgekurvt, das ist mir immer zu mühsam mit dem Fahrtenbuch. Ich nehme da mein Dienstfahrzeug und da versteuere ich pauschal 1%. Hat sich der Fall für mich erledigt, aber ich erinnere mich, dass da auch die Tankvorgänge eingetragen werden sollen. Ist das denn wirklich erforderlich?
Ja, wenn es zum Beispiel Umwege gibt, gerade weil ich dann zur Tankstelle noch mal ein paar Kilometer weiterfahren muss, dann ist es ja nicht die direkte Strecke zum Geschäftskunden.
Ja. Ja.
Und das möchte man nachvollziehen, weil na klar, und das haben wir vor Gericht zum Beispiel dann auch gesehen, da wird dann jede einzelne Eintragung ganz genau angeguckt und das wird dann per Google Maps oder so dann nachgeguckt, wie ist denn der direkte Weg. Warum bist du denn keine 15 Kilometer genau dahin gefahren, sondern 18 Kilometer? Wo kommt denn der Umweg von 3 Kilometern her? Und das sollte man im Zweifel dann auch vermerken. Keine Ahnung, Stau, ne? Autobahn war gesperrt oder ich bin eben zum Kindergarten gefahren in den 3 Kilometern oder zur Tankstelle. Das muss nachvollziehbar sein.
Oha, also ich sehe schon, das Fahrtenbuch will gewissenhaft geführt werden und bietet für die Finanzverwaltung ein Quell für Überprüfung. Ich habe mal
Freude.
Gelesen, ein Quell der Freude, ja. Ich habe auch mal gehört, gelesen, da ging es dann um eine Fahrt zur Werkstatt, ja, um eine Inspektion durchführen zu lassen. Jetzt gab es aber gar keine Unterlagen zu dieser Inspektion. Dann wird es natürlich auch schwierig.
Das ist wirklich misslich. Also wenn man es dann drauf ankommen lässt, wie gesagt, das Fahrtenbuch wird ganz genau angeguckt und alle Belege, die drumherum sind, also Tankbelege und genau sowas, ne? Rechnungen von Kfz-Werkstätten, das wird alles miteinander abgeglichen. Da werden ja zum Beispiel auch Kilometer eingetragen. Was ist, wenn die abweichen von eigentlich meinem Fahrtenbuchenstand? Kann das sein? Ja, da, also das wird tatsächlich dann verlangt, dass es vorgelegt wird und ganz genau dann auch angeguckt vom Finanzamt oder wenn man klagt, dann beim Finanzgericht auch.
Bevor wir zum Schluss noch auf 2, 3 arbeitsrechtliche Gesichtspunkte zu sprechen kommen, Dietrich, vielleicht noch eine Frage. Jetzt unterstellen wir mal, das Fahrtenbuch wurde bedauerlicherweise nicht korrekt geführt. Trotz größter Anstrengungen hat die Finanzverwaltung dann doch den einen oder anderen Mangel aufgedeckt. Ich finde ja immer noch hübsch deine Geschichte mit dem Fahrtenbuch, das zu dem Zeitpunkt, zu dem es erstellt worden sein soll, gab es es noch gar nicht. Also ja, der Fälscher ist seiner Missetat überführt worden. Oder kann ja auch mal einer sein, der wirklich zu fest auf den Kugelschreiber gedrückt hat und dann ist das, was er durchgestrichen hat, nicht mehr erkennbar. Also da sind Mängel aufgetreten, machen wir es einfach. Was passiert dann?
Ja, also das Erste, was natürlich allen einfällt, ist, dass das Fahrtenbuch verworfen wird. Ich darf dann also das nicht mehr zugrunde legen. Auch als Finanzamt wird es dann nicht mehr zugrunde gelegt. Und ich falle dann zurück auf die 1%-Regelung, was sehr misslich dann sein kann. Gerade eben, wenn ich sowieso ja nicht so viel Privatfahrten habe, dass ich dann volle 1% dann jeden Monat zu versteuern habe. Das kann echt teuer werden. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist dann oft rückwirkend für ein paar Jahre. Das ist schon eine teure Angelegenheit. Für viele Unternehmer ist es dann aber oft auch so, die haben dann sogenannte Investitionsabzugsbeträge gebildet, um dieses Auto, das betrieblich sein sollte, anzuschaffen. Wenn jetzt behauptet wird, ach, das war ja gar nicht betrieblich durch das Verwerfen dieses Fahrtenbuches, das ist ja eher privat genutzt worden, dann kann mir auch dieser Investitionsabzugsbetrag zum Beispiel auch noch wegfallen, sodass ich dann steuerlich sogar doppelt gestraft bin. Und wenn ich es ganz doll übertreibe, könnte man mir natürlich sagen, du versuchst ja den Staat auch zu beschubsen. Sowas wie eine Art Steuerhinterziehung. Also da sollte man dann tatsächlich vorsichtig sein und bitte, bitte immer nur wahre Angaben auch im Fahrtenbuch machen.
Und die verwerfen schon dann, wenn es auch nur einen Mangel nachweisbar gibt. Also ich kann da nicht sagen, na gut, dann nehmen wir den einen Monat mal raus, dann versteuere ich halt für diesen einen Monat die 1% und der Rest ist aber wieder okay.
Also wenige kleinere Mängel führen normalerweise nicht dazu, dass das Fahrtenbuch verworfen wird. Aber es ist fast unmöglich, sich nicht mal zu verschreiben, sich mal zu verrechnen, wie gesagt, zu sehr durchzustreichen. Oft ist die Handschrift auch ein Problem, ja, dass ich nicht lesen kann. Wer war denn der Geschäftspartner? Wird gleich gesagt, ja, Pech gehabt. Ne? Kann ich nicht lesen? Kann ich nicht nachvollziehen? Ich verwerfe. Also es treten eh so viele Mängel auf. Ne? Man schreibt da irgendwie auf dem Lenkrad und das sieht alles krumm und schief aus. Das sind alles Dinge, die dann ganz schnell dazu führen können, dass dann so ein Fahrtenbuch doch am Ende eben verworfen wird.
Das spreche ja dann für das nicht revisible elektronische Fahrtenbuch.
Das ist einfach zu handhaben, aber ich kann natürlich dann auch nicht mehr besonders gut bescheißen bei sowas. Ne? Das zeichnet wirklich auf. Mit GPS-Tracking wird genau gesagt, von wo bis wo ich gefahren bin. Und wenn ich es schlampig führe, sagen diese Dinge meistens dann auch, okay, das war keine betriebliche Fahrt, sondern qualifizieren es gleich in eine Privatfahrt um. Ich muss mich also schon auch drum kümmern, aber ich muss meistens nicht so viel aufschreiben und es geht deutlich schneller. Und es ist, wenn ich ein gutes Programm wähle, dann auch hoffentlich sicher.
Ja, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer bei uns, Dietrich Loll, sind ja steuertreu, sind ja ehrliche Menschen. Von daher, also an die gerichtet wäre dein Rat, wenn ich es richtig verstanden habe, überlegt euch das doch mit der elektronischen Aufzeichnung. Das könnte ein ganzes Stück weit komfortabler sein. Ja, machen wir zum Schluss noch ein bisschen Arbeitsrecht. Dietrich hat es ja eben schon so ein bisschen, du hast ja ein bisschen schon anklingen lassen, gibt ja Arbeitnehmer, die Dienstfahrzeug bekommen. Und spannende Frage ist natürlich, was ist im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann zu regeln? Und mein Rat ist, erstmal ohnehin eine Dienstwagenüberlassungsvereinbarung, sperriges Wort, Dienstwagenüberlassungsvereinbarung, wichtig, mit privater Nutzungsmöglichkeit, das zu verabreden. Gibt es Muster auf der Internetseite der ETL-Rechtsanwälte, kann man sich kostenfrei runterladen. Dienstwagenüberlassungsvertrag, Muster ETL, einfach bei Google eingeben, die drei Worte, Dienstwagenüberlassungsvertrag, Muster ETL, kann man sich dann mal anschauen. Und wenn ich eben Fahrtenbuch wähle, haben wir ja eben gehört, dann muss das korrekt geführt werden und da würde ich auch großen Wert drauf legen, das der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer auferlegt, möglichst präzise, wie er eben dieses Fahrtenbuch zu führen hat, damit nicht es zu dem kommt, was Dietrich Loll eben aufgezeigt hat, halt Ärger mit der Finanzverwaltung. Ja, Dietrich, das war auch schon wieder die Folge 7, wenn ich richtig gezählt habe, die Folge 7 unseres Podcasts.
Mensch, sehr schnell.
Ja, heute wirklich ganz schnell.